Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ciao zusammen, wir sind parat mit einem ganz speziellen Fall für euch.
Speziell
ich bin schon leicht am Schwitzen.
Ja, wir sind ein bisschen aufgeregt.
Aus der Komfortzone draussen. Genau. Passend zum Samichlosentag, heute ist Samichlosentag, oder? Genau. Machen wir euch einen Fall. Samichlose hat ja auch ab und zu so eine harte Route. Ich habe es zwar nie persönlich gesehen, aber man sagt es.
Schon immer so brav.
Im Sack. Also im Sack.
Du warst schon immer so brav.
Ich war sehr brav.
Ja, ich hatte, wir haben uns noch überlegt, wie der Fall so heissen soll. Wir haben lange diskutiert. Ja. Ich noch Rudis Route, hätte ich mir noch vorstellen können.
Rudis Rüstel. Ja.
Nein, es ist jetzt der Erik Erectus geworden, gell?
Erik Erectus, genau. Also, ich bin mega gespannt. Ich hoffe, wir sind voll im Flow. Jane ist es schon. Die ist schon ganz eifrig da am Mikrofon. Die will anfangen. Darum, genau, um was geht's?
Im heutigen Fall geht es darum, wer der Mann will, aber nicht kann.
Also auf Hochdeutsch ist es schöner, wenn der Mann
nicht kann, aber will.
Genau.
Ja. Aber es kommt schon auf das Gleiche raus.
Ja. Gianni, stellt euch den Fall Erik Erectus vor.
Genau, und so wie es der Titel verrät, geht es nicht primär um eine Frau, sondern vielmehr um den Mann der Frau. Kurt ohne Helm und ohne Gurt, der hat mir auch noch gefallen, wer das Lied noch kennt.
Ich.
Aber kennst du es noch?
Ja. Ich würde jetzt gerne Nein sagen. Ja, ich
will lieber. Wir haben es gehört im Titel. Erik Erectus, was kommt euch zu Erectus in Sinn?
Ja, natürlich Homo Erectus aus dem Latinunterricht oder aus der, wie sagt man, nicht Philanthro, wie heisst das? Die
ganze heisst es übersetzt?
Der
aufrecht, oder?
Der aufrechte Mensch.
Ja, der neu im Übertragenen hoch erhaben und grossartig. Ja.
Erectus heisst das. Aha, ja, ich habe so lange
Latinisch. Du hast gesagt, Prisca Homo Erectus. Das klingt schon so grossartig. Er hat nämlich Pionierrolle in unserer Ahnenreihe wahrgenommen. Er ist der erste von der menschähnlichen Gestalt, nein, von der Menschengattung, der in seiner Körpermasse und Proportionen eben uns heutigen Menschen ähneln. Er war der erste Hominid, der in der Savanne vom Gejagten zum Jäger geworden ist und vermutlich sogar der erste, der Feuer machen konnte. Und der Homo Erectus ist somit die bislang erfolgreichste Spezies von der Gattung Homo, also Mensch.
Also ich habe gemeint, es gibt doch noch den Homo Sapiens.
Ja,
Sapiens.
Ja, genau. Also der Homo Erectus hat auf der Erde 1,9 Millionen Jahre überlebt und ist nachher aber abgelöst worden. Es ist verschwunden durch den anatomisch modernen Mensch, den Homo sapiens. Das ist die einzig heutig noch existierende Menschenform auf dem Planet. Und uns gibt es quasi gerade mal 300'000 Jahre.
Gut, und wie ist jetzt das gegangen mit dem Fall?
Ja, es soll eigentlich auch zeigen, der Homo Erectus, also Erektion, hat uns auch die vielen Tausenden bis Millionen von Jahren überleben
und ich habe nicht durch Sapiens, nicht durch Wissen, sondern durch Erektion.
Ja, vielleicht ist der
Erectus ausgestorben, weil
das Hirn nicht so gross war. Vielleicht.
Ja, weil es halt doch noch wichtig ist, dass man sich ein bisschen Köpfchen hat. Ja, so ist die Erika. Villa Margherita gekommen. Sie ist an der Broschürenwand in der Ecke gestanden und hat alle anderen Leute vorgelassen. Sie wollte nämlich den Moment verwischen, wo sie allein in der Apotheke der Villa Margherita steht. Und dann war der Moment irgendwie geboren. Die Erika hat die Broschüre ganz Mann in der Hand und das ist ein Hinweis, um was könnte gehen bei ihr. Sie hat dann angefangen, fast flüsternd zu erzählen, dass sie total verliebt ist. Jetzt endlich nach Trennung, Scheidung, Kinderorganisation. Jetzt endlich hat sie sich wieder öffnen für einen Mann und hat den Erik am Sembachersee kennengelernt.
Das ist schön.
In meiner Heimat,
ja, das ist die schön.
Die nicht kennen. Der Erik ist ein bisschen massig und es gefällt Erika. Es gefällt ihr ganz besonders, dass es so sanft und liebevoll ist.
Ein sanfter Riese.
Und dass sie so gut mit ihm, ja genau, dass sie so gut mit ihm kann quatschen. Der Erik küsst wie ein Weltmeister, aber meistens, wenn es aufs Ganze geht, sie beide so lustdurchflutend ausgezogen sind, gibt es den verschwiegenen, geheimnisvollen Moment, nämlich den, wo ihr das Ertasten von Erik seiner Körpermitte ihr verrät, dass die Lust noch nicht in allen Winkeln von der männlichen Anatomie angekommen ist.
Wir haben ja schon mal einen Fall gemacht über Epe Giuseppe und dort ging es um die Qualität des Ejakulats, Spermienqualität. Und heute geht es eher um die Qualität des Härtegrads.
So wie es klingt, ja. Es ist etwa so, ja. Erik kann nämlich nicht genau sagen, was jetzt das Problem ist, ob es mangelnde Lust ist, also Libidomangel. Oder ja, wenn das ja der Fall wäre, würde Erika sicher bereits schon im Vorspiel abwimmeln. Die Berührung in den Körpermitteln verratet eigentlich eher mangelnde Versteifungsfähigkeit von Eriks im Penis. Also wenn das über längere Zeit der Fall ist, redet man dann auch von dieser sogenannten erektilen Dysfunktion.
Oder Impotenz.
Impotenz, genau. Für Erika ist es ein bisschen eine Blackbox. Sie traut sich nicht, ihn zu fragen. Sie traut auch nicht zu fragen, ob sie etwas falsch macht und überlegt aber gleich, ob es an ihr liegt.
Typisch Frau.
Typisch Frau. Sie hat sich auch schon so genau überlegt, dass sie denkt, ja, auch wenn es nicht würde klappen bei ihm, aus irgendeinem anatomischen Grund, das wäre voll okay, solange es nicht wegen ihr ist. Ja. Oder ob er vielleicht überfordert ist mit ihrer vielleicht eher stürmischen Art. Ja. Ja, Erik, seine Reaktion auf das, also er weiss natürlich nicht, dass sie der Villa Margarita ist, aber auf die Situation ist, dass er jeweils anfängt, etwas zu reden mit ihr oder aufsteht, mit der Begründung, er müsse noch schnell etwas trinken. Ja.
Okay, ja. Man sieht, es ist nicht ganz einfach, da der Erik in ein Gespräch oder in das Gespräch zu verwickeln. Vor allem finde ich es auch schwierig, wenn man natürlich eine neuere Beziehung ist. Also, und Erika verstrickt sich da in Hypothesen, hat Sorgen und Ängste, die vielleicht ganz unnötig wären. Mhm. Ja. Wie alt ist eigentlich der Erik? Nur mal noch ein bisschen zum
Er ist, ja, genau. Er ist 7 Jahre älter als Erika, also sie ist 45 und er 52. Erika geht auch zu, sie kommt sich ein bisschen vor wie eine Spionin, ja, mit dieser Broschüre in der Hand.
Ja, also tatsächlich ein heikles Thema. Erika möchte Erik ja nicht noch mehr unter Druck setzen und doch möchte sie sich an das Thema auch so ein bisschen herantasten. Es scheint ja doch etwas ja, für sie zu sein, was sie beschäftigt, oder?
Ja, gerade wenn du verliebt bist. Und
Also, ja,
der Moment nie besser ist wie der.
Also ja, und Erika ist natürlich, sie denkt, ja, ich kann jetzt nicht einfach die Broschüre so zufälligerweise vom Küchentisch liegen. Das ist auch ein bisschen auffällig. Oder was denkt ihr? Wer findet ihr das gut?
Also erstmal kenne ich die Broschüre gar nicht.
Okay.
Nein, die ist jetzt eine Fantasy. Wir
okay,
machen keine Werbung irgendwie für eine Broschüre, aber...
Also, aber okay, so eine Broschüre, also gut, es ist nicht mein tägliches Brot, das Thema. Darum bin ich auch ganz nervös. Aber ich kann mir denken, dass eben Impotenz oder eben im Fachjargon erektile Dysfunktion definitiv das Tabuthema ist, auch unter den Männern. Und anscheinend ist es eben auch gar kein seltenes Problem. Und genau aus diesen zwei Gründen möchten wir ja jetzt, oder haben wir den Fall uns überlegt. Genau, also schätzungsweise ist jeder 50. Mann im Alter von 40.
Also bis 40, ja.
Ja. Aha, bis 40, genau. Und jeder 5. Mann im Alter von 65 eben mit diesem Problem betroffen. Und über 70 sind es schon mehr als die Hälfte von allen Männern, die eben darunter leiden.
Und dieser mangelnden Versteifungsfähigkeit.
Ja. Ja. Also, wenn man im Alter von Erik ist, ist jeder 5. Mann im Alter. Ja, genau, ja. Jeder 5. Mann. Also, nicht wenig, ja.
Mhm. Hey, Anja, wann spricht man denn eigentlich von der Funktionsstörung, also der sogenannten erektilen Dysfunktion? Mhm. Es ist ja Also ich glaube, es ist natürlich, dass die Erektionsfähigkeit im Alter, im fortschreitenden Alter auch abnimmt.
Mhm. Also es ist eben eine Diagnose, dann, wenn die Erektionsstörung länger andauert und der Geschlechtsverkehr unmöglich macht. Und dann ist es eben eine Diagnose und wird eben als Erkrankung eingestuft. Und man sagt, so im Zeitraum von mindestens 6 Monaten und regelmäßig sexuellem Kontakt, wenn dann keine ausreichende Erektion kann stattfinden kann, für einen befriedigenden Geschlechtsverkehr zu haben, dann ist es eben eher so eine erektile Dysfunktion, okay, oder eben Impotenz genannt. Oder wenn man kann sagen, wenn wirklich 75% von allen Versuchen vom Geschlechtsverkehr zu haben nicht möglich ist, dann ist es sogar als schwere Funktionsstörung einzuordnen.
Ich frage mich, wie die Studie wie gelaufen ist. Aber ja, irgendwann muss ja mal musst du auch auf ein Strichli machen, für das du kannst einordnen. Aber das heisst, also in der Lehre, das ist nicht nur ein gelegentliches Phänomen.
Gelegentlich ist es nämlich dann nicht eine erektile Dysfunktion. Genau, das kann es ja mal geben.
Wenn man also, zwischen ein bisschen viel Alkohol hatte oder sonst irgendetwas. Ja. Genau. Gut, also.
Aber dass das Glied nicht steif wird, passiert nicht einfach so. Es gibt verschiedene Gründe für die Erektionsstörungen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die mal anschauen.
Das finde ich auch. Und ich glaube, ich bin da ein bisschen gebiased. Also ich habe eine Wahrnehmungsverschiebung, weil ich natürlich bei mir in Kinderwunsch-Sprechstunde schon häufig auch Fragen, eben, ist Geschlechtsverkehr überhaupt möglich? Und das Thema muss man wirklich ansprechen, weil es nicht klappt mit dem Kinderwunsch. Und viele sagen halt von den Männern, ja, es ist schwierig, es stresst sie so, weil sie so on time müssen Geschlechtsverkehr haben. Aber, was ich jetzt auch mit diesem Fall gelernt habe, dass ja weit über die Hälfte der Männer mit der erektilen Dysfunktion eben wirklich ein organisches Problem haben und gar nicht das psychisch, also nicht aus psychologischen Gründen, nicht können. Und am häufigsten, muss man sagen, ist die erektile Dysfunktion durch Gefäßerkrankungen verursacht. Und das sieht zum Beispiel, wie auch überall sonst im Körper, dass eben die Gefäße können verkalken. Und dass sind die Gefäße eben am Schwellkörper, wo ganz, ganz wichtig ist, dass der Schwellkörper wirklich Blut durchflutet wird in Action. Und wenn das natürlich
also
das die Gefäße
nicht mehr so... Blutdurchflutung macht ja eigentlich das Glied steif.
Ja,
das
genau.
Ist ja die Quintessenz. Wieso denn?
Genau. Und wenn die Gefäße durch die Verkalkung ganz steif wären und sich gar nicht können... Also dann werden aber Gefäße steif so und nicht mehr der Penis in dem Fall. Ja. Dann können sie sich nicht mehr aufdehnen. Und somit ist eben der vermehrte Blutzufluss gestört. Und... ja, was ganz wichtig ist, dass wenn zum Beispiel ein Mann darunter leidet, an so einer Impotenz, kann das eben sogar schon eine Vorstufe sein für andere Gefäßerkrankungen am Herz oder am Hirn zum Beispiel. Mhm. Also das heisst, es kann wie ein Vorbote sein sogar.
Es gibt ja sogar, ich habe mal gelesen, so eine Schlagzeile, der Penis ist der Zeiger oder die Route des Herzens. Mhm. Ja, und das ist natürlich ein kleines Wortspiel, aber es deutet auf das her, was du jetzt wie gesagt hast, das Kardiovaskuläre, die Gefäße. Ja. Wo sowohl das Herz betreffen, aber auch der Penis.
Genau.
Aber auch Bluthochdruck ist, also wenn dann der Druck zu hoch ist,
ist auch nicht gut.
Ist
genau.
Auch nicht gut, genau.
Das kann natürlich auch Gefäßschädigen sein oder auch Zuckerkrankheit, also Diabetes mit viel zu viel Zucker im Blutkreislauf, kann auch mit der Zeit zu einer Schädigung der Gefäße einhergehen. Und der Nerven, ja, natürlich auch. Und Übergewicht, dasselbe mit der ganzen, vielleicht auch mit dem schlechten Blutlipid, also Blutfettprofil.
Und da sind wir wieder, wie schon in anderen Folgen, beim metabolischen Syndrom, also Übergewicht, grosser Bauchumfang, Bluthochdruck, Zucker, solche Blutfettwerte, Arteriosklerose. Also das sind alles Einzelfaktoren, die eben durch Blutung einschränken als Folge.
Und was es auch noch als Ursache gibt, es sind natürlich neurologische Ursachen. Du hast es vorhin schon angetönt.
Nerven.
Ja. Das heisst, quasi, wenn die ganze Reizleitung vom Hirn gegen oben abnimmt. Es gibt gewisse Krankheiten wie Multiple Sklerose, Parkinson. Aber auch, da sind wir wieder bei den Radfahrern, ausgedehntes Radfahren führt nicht nur zu Hämorrhoiden, wie wir schon mal gelernt haben. Besonders Langstreckenfahrten, die drücken die Nerven ab. Und das ist nicht gut für die erektile Funktion, Velofahren. Und da gibt es natürlich noch andere Ursachen. Drogen.
Vor allem Amphetamin. Ja. Bei den Bodybuildern, wo man so das Gefühl hat, das sind die Potenzen.
Ja, genau.
Personen.
Und Cannabis, das ist bei den Jüngeren ganz ein häufiger Grund für Impotenz.
Das habe ich nicht mehr vom Radar gehabt.
Doch. Ja. Kiffen und
das Nerven zu fest beruhigt wahrscheinlich. Ja. Ja. Das ist noch interessant. Und
Alkohol, wir haben es schon angetönt, und Rauchen.
Ja. Und dann gibt es noch Medikamente. Es ist wichtig, dass man es den Leuten auch sagt, dass gewisse Antidepressiva oder Mittel gegen Bluthochdruck, Epilepsie, können zu, das als Nebenwirkung
haben. Bekannte Prostatamittel, genau. Bei gutartiger Prostatavergrößerung ja. Machen das eben auch.
Genau. Und dann gibt es gewisse Operationen, wie zum Beispiel Prostataentfernung, die dazu können führen können, aber nicht müssen.
Genau, das ist ganz wichtig.
Ja, es natürlich, muss nicht sein. Ja. Ja.
Und natürlich Verletzungen, Unfälle. Mhm. Genau.
Und dann gibt es noch psychische Faktoren, aber eben wichtig ist zu wissen, es gibt auch sehr viele körperliche oder eben jetzt medikamentöse Ursachen.
Mhm. Genau, wie auch immer, bei einer erektilen Dysfunktion, also wenn man merkt, das geht wirklich jetzt über 6 Monate, funktioniert nicht mehr so gut, befriedigend, dann sollte man das mal beim Arzt abklären, wenn man eben eine versteckte Grunderkrankung hat. Und ich empfehle sogar, dass man das vielleicht nicht beim Hausarzt macht, sondern auch mal zum Urologen geht, wenn man noch nicht 50 ist.
Mhm. Es geht ja auch darum, den Grund herauszufinden und dann die richtige Therapie festzulegen. Also die Grunderkrankung, die dahinter liegt, herauszufinden und dann zu behandeln. Ja.
Genau, also man kann es nicht nur so als Lifestyle-Erkrankung betiteln.
Mhm. Oder abtun. Also, oder
genau, ja. Sondern es ist eben wirklich ein medizinisch hochrelevantes Problem bei den Männern. Und man sollte immer das dahinterstehende Problem beheben. Und das spielt sicher aber auch das Alter.
Das ist
und eben,
gut. Das dahinterstehende
Problem. So spontan, gell, im Sinn kommt. Genau. Also,
Alter und Risikofaktoren sind sicher auch, ja.
Genau.
Gut.
Ja, wichtig ist es wie bei den Frauen mit den Wechseljahrssymptomen. Und man muss das nicht einfach hinnehmen. Man kann zum Beispiel Medikamente umstellen. Es gibt wirklich viele Ansätze.
Hey, Janine, wir waren ja beide in Zürich am Studieren. Und dort,
leider nicht in der gleichen.
Das wäre fatal gewesen. Ja. Dort hat ja der eine Professor hat immer über die Erektion und die Arzneimittel geredet. Und du hast ja sogar, du Wildi, hast sogar deine Masterprüfung.
Ich habe das Thema gezogen. Ich habe die chemische Struktur von Viagra, so von dem bekannten blauen Pillenafil, habe ich müssen aufzeichnen. Und das ist sehr, wenn ihr es mal googeln, ist sehr komplexe Struktur.
Hast du es können?
Ich kann es können. Ich kann es sagen. Ich will es jetzt doch nicht sagen. Darum blühe ich so auf in diesem Thema.
Lieblingsthema.
Und zwar habe ich dann aufgrund von dem natürlich noch müssen erklären, wie so eine Erektion stattfindet. Und zwar möchte ich auch hier betonen, das Wort auch beim Mann im Hirn, ja, nicht nur bei der Frau, hat Erregung mit dem Hirn zu tun. Genau, und die Einstellung. Also das Hirn tut nämlich einen Botenstoff aussenden, der ins Blut geht. Und der bewirkt, dass sich dann Muskelzellen im Schwellkörper entspannen. Das heisst, wenn sie sich entspannen, sind sie auch erweiterbar. Also der Blutfluss nimmt zu und der Blutabfluss nimmt ab. Das muss man sich so wie ein Reisfeld, das man durchflutet, eigentlich vorstellen, wo dann das Wasser, also das Blut, liegen bleibt.
Wo der Abfluss gesperrt ist.
Und dieser Blutstau, genau, der führt zur Erektion. Also das ist eigentlich der Blutstau, nichts anderes. Und der Botenstoff tut an den Muskelzellen so lange wirken, wie er rum ist. Aber wir haben natürlich, also der Mann, nicht wir Frauen, der Mann hat quasi Schärli, sogenannte Phosphodiesterase 5. Die Schärli tun den Botenstoff verschnäpseln und dann nimmt die Wirkung wieder ab. Und der wird abgebaut. Und dann tut das Blut wieder abfließen und der Penis erschlafft.
Ich weiß schon, warum du 6 hast. Das ist ein sehr schöner
Klang. Ich kann es möglichst verständlich, ohne biochemische Begriffe versucht zu erklären. Ja. Aber der Botenstoff macht eigentlich aus, solange er kann wirken kann, ist es steif gelegt. Und das
ist das Glied steif?
Ja, ist das Glied steif, sorry. Ich bin so eifrig drin. Ja, und das macht die berühmte blaue Pille. Das funktioniert nämlich so, dass die Abbauschere, die Phosphodiesterase 5, durch Potenzpillen gehindert werden, den Botenstoff abzubauen. Also der kann so länger dann an diesen Muskelzellen wirken und das Blut bleibt eben dann im Schwellkörper. Das sind also die Phosphodiesterase 5-Hemmer. Und dort ist der berühmteste Vertreter eben das Sildenafilm. Das gibt noch andere. Die unterscheiden sich eigentlich nicht gross in der Wirkung, sondern vor allem in der Wirkdauer, wie lange sie wirken. Es gibt auch die Weekend-Pill, also eine, die quasi das nicht so stark aufs Maul macht, aber den Abbau über bis zu 72 Stunden dort haben wir von dem Botenstoff.
Das heisst, du musst nicht eine halbe Stunde vorher genau. nehmen, sondern du kannst es vielleicht am Freitag nehmen.
Genau.
Du hast ein bisschen mehr Flexibilität, wenn das der Geschlechtsverkehr genau. stattfindet.
Aber alle wirken, also wenn man es nimmt, muss man etwa circa eine Stunde warten nach Einnahme, bis die volle Wirkung da ist. Und was auch noch interessant ist, dass wenn man üppig fettig ist, dass die meisten dann an Wirksamkeit verlieren. Aber wer will schon so voll gefressen Sex haben? Also nicht jede und jeder.
Also wir lernen, es ist wichtig, mit was man es auch zusammen einnimmt. He?
Ja, genau. Einfach vor allem nicht mit... Ja.
Nicht mit einem Fondue?
Nein, würde ich jetzt nicht ja. unbedingt.
Gut. Also... Wichtig zu wissen ist, dass alle, ich sage jetzt, müssen ab, ich kann jetzt nicht immer Phosphodiesterase 5-Hemmer sagen, also Nein. wir sagen doch den PDE-Hemmer, sie rezeptpflichtig. Wir sollten sie nicht irgendwie aus dem Internet bestellen, weil dann weiss man nie, ja, was ist da noch reingemischt worden und so. Also, dass man kein Gesundheitsrisiko eingeht, lieber vom Arzt verschreiben.
Also, es muss vielleicht einen kleinen Einschub machen. Es ist, für die schwächere Dosierung kann man es auch in der Apotheke wie beziehen, Liste B plus genau, mittlerweile.
Also, genau, ja. ich habe es mittlerweile in der Apotheke gegen ein paar Fragen und Dokumentation kann man es auch ohne Rezept abgeben, wenn es der Mann schon mal verschrieben hatte. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man einen Herz-Kreislauf-Check macht und dann aufgrund von dem kann das Risiko einstufen.
Aber es gibt aber wichtig immer ist, dass man eine Erstabklärung ja. hat bei einem Arzt, weil ja. man muss ja die eben, organischen Ursachen sind ganz wichtig, dass man die, oder dass man schaut, was ist überhaupt dahinter, oder? Und dann muss man sicher, was tut ihr auch erklären in der Apotheke, die typischen Nebenwirkungen von diesen Präparaten sind häufig, ich weiß zwar nicht, ob es jetzt bei den neuen anders ist, aber Kopfweh, Flasch, verstopfte Nase.
Es gibt etwas, was ich...
Stellen wir auch nicht so angenehm vor,
verstopfte Nase hast, ja.
im Sex, das ist wirklich komisch. Genau, Schwindel, Sehstörungen.
Ich werde noch auf die Sehstörungen eingehen, das weiss ich noch.
Das ist auch von der Prüfung.
Ja. Es tut nämlich, und das hat mich eigentlich, ich bin auch gleich noch ein bisschen romantischer, als ich denke. Es tut nämlich das Spektrum, so, also die Farbwahrnehmung so verändern, dass man eher rot- und rosa Töne sieht. Also das heisst, wenn jemand jetzt so ein Sildenafil einwirft, kann sie,
das rosa-rot nicht gesehen, ist schon das Schwarze.
Ja, nein, ja, dann kannst du die rosa-rote Brille.
Das ist noch lustig, also, ja. Also, aber man okay. kann grundsätzlich sagen, die Nebenwirkungen kommen eigentlich von dem, dass sonst im Körper auch noch diese Phosphodiesterase-Enzyme rum sind. Also die Rezeptoren gibt es ja. Mhm. Und an anderen Orten, die auf den Botenstoff reagieren. Und darum hat man dann an anderen Orten diese ja, Nebenwirkungen.
Du hast vorhin schon gesagt, es gibt noch einen anderen Stoff, eben das Tadalafil, Tada. Das hat eine andere Wirkdauer. Das ist der einzige Wirkstoff aus dieser Gruppe, der für die tägliche Einnahme zugelassen ist. Und eben, das ist die sogenannte Weekend-Pill, oder?
Ja, genau.
Genau. Und dort funktioniert es gleich, aber eben, man muss ein bisschen weniger takten. Einfach,
wenn man es täglich einnimmt, geht man runter mit der Dosierung. Das sind so 2,5 bis 5 Milligramm. Und es hat eine interessante Geschichte. Wir haben vorhin gehört, mit der Prostata kann auch etwas nicht stimmen. Das kann dann auch quasi potent senken. Und wenn man so ein gutartiges Prostata-Syndrom hat, kann man eben die nehmen und hat dann wie zwei Fliegen auf einen Schlag. Also man kann dann quasi den schlechteren Harnabfluss behandeln und die erektile Dysfunktion.
Das ist eine gute Nebenwirkung.
Es ist ein guter Effekt.
Ja.
Genau, es wird immer häufiger auch so gemacht.
Ja, okay. Was gibt es sonst noch?
Aber ich muss doch sagen, dass die Therapie mit den Hemmer, eben mit dem Schärli-Hemmer, dass die nochmal anspricht, wenn die Ursache wirklich Durchblutungsprobleme sind, oder?
Genau, ja. Und beim Tadalafil ist vielleicht auch interessant, was gibt es da manchmal? Mannesgrillen, ein bisschen Muskelschmerzen oder so müde Glieder, gehen ins Fitness. Das kann bei dieser einfach eine Nebenwirkung sein.
Und wichtig ist eben, was braucht es dazu zu diesen dem Tablettchen,
ja, also, wenn ich
das Tablettchen einwerfe und dann gehst du ins Migros einkaufen, genau. Und dann gehst du noch ins Hallenbad mit dem Kind schwimmen. Oder?
Genau.
Das nützt es ja. Ja dann nichts.
Wir haben ja gehabt, dass es eben ein Durchblutungsproblem ist, wo die Pillen beheben, die Durchblutung fördern. Aber wir haben auch gehört, dass auch beim Mann es eine sexuelle Stimulation braucht, damit der Botenstoff überhaupt vom Hirn ausgeschüttet wird. Und der tut ja den Gefäß erweitern und die Pille macht ja nur, dass der Botenstoff einfach länger wirkt und quasi die Durchblutung vom Penis einfach länger oben ist und die Gefäße länger erweitert sind. Also man hat nicht mit diesen Pillen per se einen Ständer.
Aber man ist erregbarer. Nein, kann man nicht sagen. Wie sagt man es richtig?
Einfach, die sexuelle Stimulation ist genau gleich. Aber er wird dann einfach unter dieser Stimulation härter, weil die Schere den Botenstoff nicht abschnipseln können. Aber die Wirkung des Botenstoffs, also die Ausschüttung im Hirn, das wird nicht beeinflusst durch die Pille. Darum, wenn diese Therapie, die medikamentöse Therapie, nicht anspricht, dann kann es eben sein, dass es andere Ursachen hat. Wir kommen dann zu den Zweitwahlmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel einen Entzündungsbotenstoff, Prostaglandin. Also, der tut auch auf die Durchblutung einwirken. Und dort hat man einen Wirkstoff entwickelt, der eben speziell in Schwellkörper injiziert werden kann. Und die Gefäße im Penis werden direkt eigentlich erweitert. Und dann steht er eben ganz ohne Stimulation. Dann steht er einfach. Also da braucht es keine
Erregung.
Also das kannst du kannst nicht erregt sein und er steht.
Okay. Ja. Ob das angenehm ist, weiß ich auch nicht. Aber ja, das Verfahren nennt sich CAT. Das ist eine Schwellkörper-Auto-Injektion. Also Auto heisst selber. Also man tut sich das selber reinspritzen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass der Arzt einmal zeigt, wie man es machen sollte. Und dann kann das der Betroffene selber tun. Und es gibt natürlich genauso, also fast noch mehr als bei den Pirelli hier, natürlich bei falscher Anwendung ist das natürlich sehr risikoreich, wenn das irgendjemand anders auch reinspritzt als in Schwellkörper.
Das, und man muss ein bisschen Dosierung finden. Nicht jeder hat die gleiche Dosierung. Ja. Oder? Das muss der Arzt wirklich begleiten.
Und du hast ja vorhin gesagt, dass sich vor allem...
Er steht dann einfach.
Genau, aber zum Beispiel bei Paraplegiker ist das zum Beispiel etwas, was also häufig angewendet wird, die Methode, genau. Oder?
Okay. Und das Ziel ist eine Erektion von 30 Minuten bis maximal 1 Stunde.
Das ist mega wichtig, weil Nebenwirkung, die wirklich gefährlich sein kann, ist die sogenannte Durerektion. Und dann wird der Schwellkörper nämlich wie geschädigt werden. Und das heisst dann in der Folge rien ne va plus, also auch in der Folge, ist dann das wirklich dauerhaft geschädigt. Und so eine prolongierte Erektion heisst, das Glied ist tief über 3 bis 4 Stunden. Yes, und Maria, das ist ein absoluter Notfall.
Ist das der Priapismus? Nein, das wüsst ihr das nicht. Ich habe gemeint, das heisst so. Aber es ist auf jeden Fall ein Notfall.
Klar, und weil man es injizieren muss, kann es natürlich Blutergüsse, Vernarbungen geben, an den Einstichstellen, Infektionsgefahr besteht auch. Und dann gibt es eben die sanftere Methode, um all die Nebenwirkungen von der Injektion zu vermeiden, wo man dann so ein Wirkstoffstäbchen in die Harnröhre einführt. Also der ähnliche Wirkstoff oder der gleiche, den man einführt, aber ohne Injektion.
Okay, das stellen wir jetzt auch nicht ganz so angenehm vor. Die Männer schon nur, weil sie müssen irgendwie
Kateter
oder das graut denen schon. Aber ja, okay, also das ist die sogenannte Muse-Therapie oder Muse. So. Oder Muse. Ja. Medikamentöses uretrales System zur Erektion. Genau.
Das klingt schon ein bisschen geschmeidiger als Kat.
Muse, ja, das klingt wirklich geschmeidig. Es ist aber auch ein bisschen weniger wirksam, oder?
Genau, es ist weniger invasiv, aber auch ein bisschen weniger wirksam, weil es kommt natürlich nur ein Teil von dieser eingeführten Menge vom Wirkstoff am Zielort an. Es braucht auch höhere Dosierungen.
Und dann gibt es noch...
Kann man das immer ganz, ganz wenig einführen? Ist es klein, ist es gross? Hast du das schon mal gesehen? Ja. Also stellen wir jetzt so ein Implantat vor, bei der Stäbchen bei Frauen,
aber es ist auch...
Sogar länger? Mhm. Okay.
Könnt ihr mal googeln. Also, es gibt schöne Bilder, wie auch Priska vom Pumpsystem.
Ja, es gibt noch, also, wo man mit Unterdruck probiert. Ja, also man tut von außen ein Vakuum erzeugen am Penis und so wird der Bluteinstrom angeregt. Und das ist einfach eine andere, eher physikalische Methode, für den Bluteinstrom und die Erektion zu halten.
Es reicht aber allein nicht nur, mit der Pumpe das Vakuum zu erzeugen. Man muss auch den Bluteinstrom
behalten.
Genau. Man muss dann so einen Gummiring montieren an der Penisbasis, dass der Blutabfluss dann auch noch verzögert ist.
Aber es gibt ja noch, ich kann mich erinnern, es hat mal so einen Adventskalender gegeben, der war sehr beliebt in der Apotheke. Und im einen Törli hat so einen Penisring drin gehabt.
Ja, den verkaufen wir auch.
Ah, ehrlich?
Ja, immer? Das gibt's.
Also einfach, das ist das gleiche Prinzip, dass man quasi den Blutabfluss
verhindern
kann. Ja.
Genau.
Aber aufpassen.
Ja. Einfach, wir haben es jetzt gehört, also die Steifigkeit kommt durch das Blut eigentlich zustande. Und das wirkt dann natürlich auch. Ja, dann gibt es noch ganz, ganz seltene Sachen, die man dann wirklich mit dem Urologen besprechen muss. Es gibt auch die Implantation von einer Schwellkörperprothese, die den natürlichen Schwellkörper ersetzt. Da kann man quasi mit einem Ventil seine Erektion dann steuern. Und da gibt es noch chirurgische Eingriffe, wenn das Problem wirklich ein arterielles Problem ist. Zum Beispiel nach einem Unfall kann das sein. Oder wo man eine Revaskularisation macht. Das heisst, man tut einfach durch Blutung die Gefäße versuchen wiederherzustellen. Bis zur Penisprothese. Aber das
ist also ganz kurz gelesen, dass man so bei wirklich ausgeprägt Arteriosklerose könnte man so Stents rein tun. Aber das habe ich nur so by the way gelesen. Also ist ja nicht mein tägliches Brot, ich kann es wirklich nicht
genau sagen. Ich denke, diese Sachen sind mir jetzt gerade die falschen.
Genau.
Wir reden so technisch selbstverständlich von diesen Methoden. Aber es ist schon klar, es ist ein Tabuthema, es kann auch beschämend sein. Also das, eben, die ganzen Apparaturen. Es ist jetzt nicht der Hit, wenn man unter dem Bett so eine Vakuumpumpe vorzieht und nachher noch Penisbasis abbindet. Also,
komische Bilder jetzt im Kopf.
Ja, aber eben, es ist wirklich, man verschlägt jetzt wirklich auch die Sprache. Das ist mir noch selten
passiert. Ja, es ist wirklich ein Tabuthema beim Mann und psychische Faktoren spielen sicher auch eine Rolle. Aber Anja, du begleitest ja ein paar in deiner Sprechstunde. Kann man da beim Mann irgendwie von einem Leistungsdruck reden? Du hast vorhin gesagt, ein paar Sachen erzählt.
Ja.
Ich will noch ein bisschen mehr wissen.
Okay. Ja, nein, es ist wirklich tatsächlich, gerade wenn es um Kinderwunsch geht, ist natürlich ganz wichtig, dass das Geschlechtsverkehr möglich ist. Und das ist aber wirklich immer so eine aktive, also ich muss, wenn ich sage, der Mann, was gibt es irgendwelche Probleme, und dann redet er aber ein bisschen vom Bluthochdruck, oder hat aber vielleicht ein bisschen von mal irgendwie den Blinddarm, den man hätte rausnehmen, aber nie darüber, dass zum Beispiel Geschlechtsverkehr fast nicht möglich ist. Also das muss man wirklich explizit und ganz haargenau nachfragen. Und sie sagen natürlich schon viel, eben die hohe Erwartungshaltung und wenn es nicht funktioniert, das schwindende Selbstwertgefühl vom Mann, das ist schon noch krass. Also das sehe ich wirklich viel. Schon nur innerhalb von einer Stunde ist das so eine Blickdiagnose. Und es ist, glaube ich, ein kleiner Teufelskreis, oder? Also der hat vielleicht tatsächlich ein anatomisches Problem oder eine anatomische oder irgendeine organische Ursache, aber durch den psychischen Druck, der noch aufgebaut wird, auch von Frau
und sich alles.
Ja, vom Paar selber, unbedingt das Kind, unbedingt jetzt noch, wo der Arzt noch gesagt hat, auslösen, der Eisprung auslösen und dann muss es dann sein. Also es sind alles so Sachen, die zusätzlich stressen können, das gibt einen Teufelskreis. Und ich denke, hier ist sicher wichtig, dass man sagt, es gibt Hilfe, zum Beispiel so sexualmedizinische Beratung oder psychotherapeutische Unterstützungen können das für Entlastung sorgen. Und es gibt wirklich viele Ansätze, wie der Mann damit umgehen kann. Genau, aber das Wichtigste ist überhaupt eben immer nachzufragen für mich. Genau.
Mhm. Ja, und was machen wir jetzt mit dem Erik? Wir wissen ja nach wie vor nicht, was eigentlich sein Problem ist, aber vielleicht ein Gefäßproblem hat, das vielleicht gar nicht psychisch ist.
Ja, jetzt. Erika hat sich nämlich getraut. Sie hat nämlich so einen guten Moment in der 2 KM genutzt und hat Erik angesprochen, ob ihn etwas an ihr abtönt. Und er hat dann gesagt, nein, auf keinen Fall. Er hat schon wahrgenommen, dass Erika hier die Broschüre.
Was sie jetzt gemacht?
Mann, ja.
Dass die noch so heisst.
Hat es rumliegen und der Erik hat der Erika erklärt, dass er dran sei, also mit dem Urolog. Und er hat dann auch gemeint, dass es vorher schon ab und zu hatte, dass er eben nicht steht. Aber durch das, dass er in keiner Beziehung war vor der Erika, hat er dem auch nicht so Gewicht gegeben und denkt, dass es liegt einfach daran, dass das Gegenüber fehle. Mhm.
Ja, also eben so eine erektile Dysfunktion ist unter allen sexuellen Störungen der häufigste Grund, warum Männer eine Beratung aufsuchen. Und es sollte da sicher Fragen gestellt werden, wie ist überhaupt das Verlangen nach Sex da und gibt es die morgendliche Erektion, also der Morgenlatte?
Ja, die Morgenlatte, genau. Wenn der Mann eben aufsteht und geht ein bisschen und nachher ist es wieder normal.
Genau, weil so eine fehlende Morgenerektion kann eben schon Zeichen sein so für eine beginnende Erektionsschwäche und kann schon Zeichen geben, es könnte tatsächlich für so eine organische Ursache sein, tatsächlich. Und was man sicher auch noch fragen ist, bei der Masturbation treten da die gleichen Probleme auf wie beim Geschlechtsverkehr und hat sich etwas verändert im Vergleich zu früher?
Gut, und wenn das jetzt alles so weit funktioniert, dann deutet das doch eher auf eine seelische Geschichte her. Stress, also seelisch ist vielleicht ein bisschen...
Ja,
eine psychische Ursache. Es muss nicht immer ein Riesenproblem sein. Es kann manchmal wirklich auch Stress. Stress ist einer von grossen Lustkiller, Angst, Schuldgefühl, Beziehungsproblem.
Oder eben
die Liste ist lang. Oder eben ein Medikament. Das würde ich immer ausschliessen. Also bevor man da eben grosse Therapie unter, wie soll ich sagen, Therapie in Anspruch nimmt, würde ich zuerst mal schauen, welche Medikamente nehme ich überhaupt. Oder er.
Aber wirklich ganz wichtig ist auch zu wissen, rein psychische Störung ist sehr selten die alleinige Ursache für so ein Potenzproblem. Aber eben den Teufelskreis darf man nicht unterschätzen. Also eben, dass dadurch Versagerängste auch psychischer Stress entsteht und alles schlimmer macht, ist irgendwie so nachvollziehbar, oder?
Und jetzt haben wir gar nicht zu unserem Lieblingsthema gesagt, nämlich Hormone. Und das ist auch eine Ursache, also Hormonmangel beim Mann. Wir wissen, das Sexualhormon des Mann ist bekanntlich...
Tada!
Testosteron! Genau. Das kann man nämlich messen und gibt Hinweise darauf, ob allenfalls ein Hormonmangel auch zugrunde liegen könnte. Meistens aber da ist dann nicht nur, dass er eben nicht steht, also die Potenz nicht da ist, sondern auch die Lust nicht da ist, also der sogenannte Libidomangel. Und dem geht dann so richtig Hypogonadismus, also dass der Hoden eigentlich nicht so ganz funktioniert, wie er sollte.
Genau, als Produktionsstätte.
Genau, Produktionsstätte. Wenn nämlich diese Drüse zu wenig vom männlichen Hormon produziert, dann ist es auch ein Hinweis, oft in jüngeren Jahren, also das ist schon früher der Fall, weil wir haben es vorhin gehört, Priska, physiologisch nimmt nämlich die Testosteronproduktion auch beim Mann ab, wie bei der Frau. Die Hormone Estradiol und Progesteron in den Wechseljahren auch sinken. Beim Mann redet man nicht von Wechseljahren, sondern Andropause. Und das ist, wie wir immer betonen, ein bisschen unglücklicher Ausdruck, weil die Produktion des Testosterons beim Mann nimmt nicht abrupt ab, sondern so kontinuierlich. Und Mann stirbt ja langsam. Und ab einer gewissen Schwelle ist es dann für den Mann spürbar, also die Abnahme, in dem die Lust sinkt, sexuelle Interesse, eben die morgendlichen Erektionen, die nicht mehr so da sind, bis zur erektilen Dysfunktion. Und das geht dann auch so einher mit Muskelmassenverlust und Power, die abnimmt. Die ganze Mangelsituation kann durch Stress massiv begünstigt werden. Und das betrifft eben häufig auch den Mann im mittleren Alter, wo der Erik ja ist. Ja. Und ich möchte auch hier noch sagen, es gibt auch Männer, die in der Nacht bachnass aufwachen.
Also wie Hitzewallungen?
Wie Hitzewallungen, ja. Stimmungsschwankungen, schlaflos sind. Und dort ist nicht unbedingt das Testosteron. Sondern das andere, das niedrig enthaltene Hormon Östrogen. Das Problem, der Mann kann nämlich auch einen Östrogenmangel haben. Und dann sagen die Männer beim Arzt, ja, ich fühle mich wie meine Frau in den Wechseljahren. Und dann werden dann die Ärzte hellhörig, dass es eben auch ein Andropausensyndrom gibt mit Östrogenmangel.
Und was hilft da?
Was rot ist.
Ja, Supplement. Nein, ersetzen.
Ja, einfach ja, ersetzen. Es gibt Vorstufen, das DHEA, das ist die Vorstufe vom Testosteron und Östrogen. Das tut man auch so einsetzen, wenn ein Mann Östrogenmangel hat. Dann tut man nicht Östrogen geben, sondern das DHEA, weil das eben in beide Schienen geht von diesen Hormonen. Und zwar muss man das langfristig geben. Und Ärzte, die mit dem arbeiten, sagen, dass man wirklich den Testosteronmangel etwa 6 bis 12 Monate muss behandeln muss. Während dieser Zeit kann man dann zum Beispiel auch die blauen Pillen geben oder irgendein Potenzmittel, um die Erektildysfunktion quasi beheben. Aber wenn dann die Therapie so eben bis zu einem Jahr stattgefunden hat, dann kann es auch sein, dass man die Mittel, den Potenzmittel gar nicht mehr braucht. Also das ist noch sehr interessant. Mhm.
Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir auch männliche Zuhörer haben. Das ganze Hormonthema ist natürlich
auch für den Mann
spannend. Mhm. Einfach immer ein bisschen andere Dosierungen. Mhm. Aber so unterschiedlich sind wir dort nicht.
Nein.
Frau Uma. Ja, jetzt haben wir verschiedene Gründe für die erektile Dysfunktion aufgezeigt, was man machen kann, nebst den Potenzpillen oder ja, und doch, der Mann ist ja keine Leistungsmaschine.
Nicht?
Nein. Jetzt habe ich es so gut aufgebaut. Ja. Ja. Nein, Erektionsprobleme, die nehmen zu im Laufe des Lebens. Das ist an sich noch nicht das Ende.
Nein, das ist einfach auch physiologisch.
Das ist einfach auch physiologisch. Und eben, das ist das, was wir vorhin gesagt haben, die organischen Ursachen nicht vergessen. Und eben auch die hormonellen Veränderungen oder wie eben Nerven attackiert wurden durch andere Erkrankungen, Grunderkrankungen.
Genau, also interessanterweise sinkt Testosteron bei Mann mehr, wenn er eben noch zusätzliche Erkrankungen hat, eben wie das metabolische Syndrom, also Bluthochdruck, Übergewicht, also das Zucker.
Ist doppelt blöd für das Gefäß und für das Testosteron. Das ist
genau. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt. Ein Testosteronmangel begünstigt aber auch das metabolische Syndrom. Also es ist eigentlich,
genau.
Es tut sich gegenseitig extrem negativ beeinflussen eigentlich. Genau. Und wenn jetzt eine Grunderkrankung immer wie mehr wird, auch im Alter zum Beispiel, dann ist es aber so, dass nicht das Alter per se als zusätzlicher Risikofaktor noch Potenzprobleme potenzieren.
Ja, also alles, was dazukommt, wie Stress oder Alter oder eben Grunderkrankung, tut das dann noch potenzieren.
Ja.
Oder bei jüngeren Männern, Anja, das siehst wahrscheinlich du mehr, was fragst du auch noch?
Tut ihr auch kiffen?
Ja.
Meinst du das? Oder
ja,
das
genau.
Genau. Nein, kiffen tatsächlich, das habe ich vorhin schon kurz eingeworfen, ist wirklich bei, das wissen eben viele nicht, hängt tatsächlich mit Potenzproblemen zusammen. Mhm. Ja.
Wir haben es also gehört, dass all die Sachen, die Potenz beeinflussen haben, irgendwie indirekt auch mit Lifestyle zu tun. Also ein Weg kann sein, ein bisschen gesünder zu leben. Und darum ist ein wichtiger Ansatz auch im Therapieregime, dass man immer etwas rausholen kann, wenn man Stress abbaut, Nikotin reduziert, Alkohol. Wenn man das Gewicht im Griff hat und sich körperlich betätigt. Und auch beim Mann wichtig, genügend Schlaf. Das hat wieder mit dem Stress zu tun. Und auch Zuckerkrankheit, wenn sie nicht autoimmunbedingt ist, kann man eigentlich immer auch im Griff bekommen. Bluthochdruck kann man einstellen. Also man kann alles eigentlich behandeln wie Hormonmangel. Oder sonst gibt es noch Sexualtherapie.
Genau, aber jetzt habt ihr sicher so eine ganz coole Trickkiste noch auch für die Männer. Dass man kann doch immer auch noch da etwas rausholen. Was würdet ihr empfehlen, die zwei schlauen Füchse?
Natürlich unsere Evergreens, die mediterrane Ernährung, Bewegung etc. Die lassen wir jetzt mal auf der Seite, dann könnt ihr die anderen Folgen hören. Wir haben noch etwas anderes.
Maka!
Maka, Maka!
Nein, aber ist das wirklich etwas?
Es hat sich gezeigt, dass gerade wenn Antidepressiva die sexuelle Dysfunktion verursachen, dass Maka hilft, die sexuelle Lust wieder zu steigern.
Sag mal schnell, was Maka ist.
Maka ist eine Pflanze, ist eine Wurzel, ein Wurzelextrakt. Man braucht von dieser Pflanze etwa 3 Gramm täglich. Und das kann man ganz ohne Nebenwirkungen einnehmen.
ich habe noch nachgeschaut, eine andere Wurzel hat Wirkung, und zwar Ginseng.
Das Ginseng find, auch, ja.
Das ist noch interessant. Meistens werden auch die Mittel, die ohne Wirkung auf Potenz haben, dort steht ja meistens drauf, gegen Müdigkeit oder antriebssteigend, steht ja das selten drauf.
Interessant, ja, das ist interessant, weil du ja im Alter vielleicht brauchst für Gedächtnisleistung.
Genau. Also
das ist ja wie so doppelt gemoppelt.
Ja. Ja. Das hat mit Gefäßen zu tun. Es hat aber auch lustigerweise in einer Studie können zeigen, dass Selbstbewusstsein ansteigt, also durch die bessere Leistungsfähigkeit. Das sind ja wie adaptogene, kräftigende Pflanzenmittel, die hormonregulierend sind. Ja, eigentlich so wie das Baumdotz oder die Traubensilberkerze bei den Frauen in den Wechseljahren.
Also auch keine Nebenwirkungen eigentlich?
Nein.
Ja, also, go for it.
Und beim Epi-Giuseppe haben wir zum Beispiel Mikronährstoffe gehabt, die die Qualität der Spermien positiv beeinflussen. Das sind nicht die gleichen wie bei erektiler Dysfunktion. Auch dort ist der Fokus bei der Durchblutung und die Capriska uns sicher ein paar nennen.
Also der Klassiker ist L-Arginin, das ist eine Aminosäure, die verschiedene Funktionen hat und eine der Wirkungen tut Gefäße erweitern. Wird häufig auch noch zusammen eingesetzt mit Ornithin. Und das ist eine sinnvolle Kombination. Meistens nimmt man dort eine höhere Dosierung, als man jetzt einfach nur nehmen. Bei Müdigkeit geht man locker bis zu 5 Gramm mal auf. Nachher weiss man, dass Vitamin D-Mangel häufiger vorkommt bei erektiler Dysfunktion. Also dort würde ich auf jeden Fall mal das testen im Blut und das dann den Mangel beheben. Das ist ja sowieso für die Hormone auch ganz gut. Und auch sonst hat Vitamin D ganz viele gute Effekte. Folsäure hat eine relativ schmale Datenlage, aber scheint zusammen mit Tadalafil eine gute Kombination zu sein. Der braucht sicher noch mehr Forschung, aber der hat es jetzt schon mal gehört. Und nachher auch etwas Interessantes ist Carnitin. Das wird ja auch gerne eingesetzt bei Sportlern, Muskelaufbau etc. Und dort hat man gesehen, dass das bessere Resultate hat gegeben für die Steifigkeit, oder wie ist der?
Ja, allgemein, all die Sachen, die wir jetzt erwähnt haben, sind ja die meisten Aminosäuren oder Pseudaminosäuren. Dort hat man Studien gemacht mit den Potenzpillen.
Also zusammen mit den Potenzpillen.
Genau, mit Sildenafil und Tadalafil und hat gemerkt, dass es einfach die Wirkung von diesen schulmedizinischen Medikamenten wie noch potenziert.
Spannend.
Und allein wirkt es natürlich nicht bei einer schweren erektilen Dysfunktion. Wenn man es allein einsetzt, dann ist es so bei milden bis moderaten erektiler Dysfunktion sicher sinnvoll. Das kann man mal probieren und auch in Kombination.
Mhm. Es hat ja sonst noch eine tolle Wirkung auf den Körper. Also man verliert quasi auch nichts, wenn man es mal probiert. Ja. Gut, und nachher eben Schlafhygiene. Auch dort erzählen wir nichts Neues. Das kann durch verschiedene Arten verbessert werden. Also die Schlafqualität, besonders wie der Stress, der Schlafkiller, wie ist.
Genau, da komme ich noch mit der Bewegung hinführen. Das baut nämlich auch Stress ab. Ja, man sollte 7'000 bis 12'000 Schritte pro Tag machen.
Kaufen nach einem Hund.
Ja, okay, genau, kaufen nach einem Hund. Und wichtig ist auch, dass man mindestens 3 Mal pro Woche Krafttraining machen oder aerobe Übungen. Das macht, dass der Muskel einfach stark bleibt und trainiert auch Gefäße.
Ja.
Gut. Hey, und jetzt zum Abschluss, jetzt haben wir das. Wie oder was läuft jetzt eigentlich bei der Erika und dem Erik?
Viel.
Gut.
Nein, sie haben sich austauscht. Er hat auch gestanden, dass sein Aufstehen und Wasser trinken war, weil er schnell eine Pille einwerfen
konnte. Er hatte nämlich nicht schon
nicht wirklich. Er hat nämlich die schon vom Hausarzt bekommen. Und er war dann aber nicht ganz happy damit. Er wollte natürlich Erika recht machen. Und eben im Kopf war er nicht frei. Stress hat und Druck hat dort eine Rolle gespielt. Und das war ihm unangenehm. Aber es war unendlich erleichternd, dass sie darüber reden konnten und dass Erika so gut reagiert hat. Er hat dann auch gesagt, dass er jetzt unbedingt zum Urolog will. Er wollte gehen und diesen Besuch hat er dann wahrgenommen. Und dort wurde festgestellt, dass seine Prostata gutartig vergrößert ist. Der Arzt hat ihm dann auch gesagt, er soll sein Gewicht ein bisschen versuchen, in den Griff zu bekommen und Blutfettwert sind nicht ganz im Optimum. Und darum ist er im Erics Tadalafil täglich empfohlen worden. In dieser niedrigen Dosierung. Eben mit dem hat man ja dann quasi das bessere Wasser und eben die bessere Potenz mit zwei Fliegen auf einen Schlag.
Ja, und nachher haben sie noch zusammen, was haben sie noch zusammen
Sport gemacht?
Sportle, tun sie jetzt zusammen, kochen, tun sie zusammen, erlebt der, ich glaube, viel gesünder als Erikas Küche. Vor allem allein hat er auch nicht so viel Wert auf das gelegt. Und die ganzen Lebensstilveränderungen hat dann auch mit jeder Woche gegriffen. Sein Bäuchli hat sich geschmälert und er hat auch, das haben wir gar nicht gesagt, er hat auch fast keine Ziegis mehr.
Hat er auch noch gemacht.
Er wird einfach von Woche zu Woche wieder zum Erik Erectus. Und sein Selbstwert ist top und fit ist er und glücklich.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann...
Ja, und Erik ist natürlich nicht sehr apothekaffin und hört gerne unseren Podcast, darum futtert sie mit so Maca, B-Vitamin, Arginin.
Genau. Ich würde sagen, gute Kunden von der Villa Margarita.
Gut. Ja. Eine erektile Dysfunktion.
Take home.
Ja? Haben wir nämlich gehört. Die kommt selten allein. Und zu den häufigsten organischen Ursachen gehören Gefäßerkrankungen. Häufig eben durch Gefäßverkalkung oder Zucker. Das ist, sind Risikofaktoren wie auch das Übergewicht.
In jungen Jahren, wenn man betroffen ist an Potenzstörungen, soll man unbedingt abklären, ob die Hormone im Lot sind oder vielleicht den Cannabiskonsum hinterfragen.
Ja, und eben ernst nehmen, also wo häufig erektile Dysfunktion ist, es 2 bis 5 Jahre vor einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Also ist das ein sehr heisser Tipp, da genau herzuschauen. Ja,
und sich abklären lassen und sich behandeln lassen.
Genau. Auf Herz und Prostata, würde ich sagen.
Genau.
Jeder auch im höheren Alter kann etwas dagegen machen. Einerseits gegen das Alter und die Entwicklung von der erektilen Dysfunktion. Es ist nämlich nie zu spät. Beispielsweise, wenn man sich jeden Tag bewegt und eben gesünder lebt, pflanzenbasiert isst, wenig Alkohol und Rauchen, dann ist man geschützter vor dem Problem.
Genau, ich bin froh, haben wir jetzt auch ein weiteres Tabuthema aufgegriffen. Wir sollten nämlich darüber reden, das haben wir jetzt gemacht.
Ja, wir haben jetzt ziemlich mehr. 51 Minuten lang
darüber schon. Geredet. Wir haben es wieder kurz davon.
Ja,
Also.
Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Euch Männer und Frauen.
Genau. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.